Kalorienreduktion, das ist ganz simpel. Kalorienreduktion führt auf Dauer zu Gewichtsreduktion. Kalorienreduktion mit ausreichend Protein führt zu Gewichtsreduktion und Muskelerhalt. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt legen wir den Fokus auf jeden Fall ausreichend Eiweiß zu mir zu führen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, nicht mehr lange und dann ist Sommer. Und mal ganz ehrlich, wer denkt momentan nicht darüber nach, wie er vielleicht seinen Körper noch ein bisschen besser in Shape bringen kann? Sich wieder richtig wohlfühlen im eigenen Körper, ein paar Kilo weniger auf den Rippen haben, einen definierten Körper, mehr Muskeln als Fett. Seien wir mal ehrlich, diesen Wunsch tragen doch viele von uns in sich. Und deshalb hat unser Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum ein einfaches, aber hochwirksames Konzept entwickelt und das stellen wir euch heute vor. Die 7-Tage-Diät. Und wenn ihr spontan denkt, naja, also was kann man in 7 Tagen schon bewirken? Wie viel soll ich denn in 7 Tagen abnehmen? Eine ganze Menge kann man bewirken, denn manchmal braucht es keinen radikalen Neustart, sondern nur den richtigen Impuls. Und wenn wir von der 7-Tage-Diät sprechen, dann sprechen wir eher davon, dass das Ramp-up ist in einen anderen Lifestyle, in ein anderes Mindset, in dem Brechen mit alten Gewohnheiten, um eben dauerhaft abzunehmen, um dauerhaft das optimale Gewicht zu halten und sich im eigenen Körper richtig wohlzufühlen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, wir sind super gespannt. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, du hast mir am Wochenende ein Foto geschickt aus dem Urlaub, oberkörperfrei. Und hast mal mir quasi gezeigt, guck mal, seit meinem Start vergangenen Spätsommer, da hast du mit deiner Do-It-Now-Methode, mit diesem Ich mach's jetzt einfach, angefangen bei dir mit alten Gewohnheiten zu brechen. Und sagen wir mal, du hattest nie Gewichtsprobleme, aber du hast selber gesagt, ich bin Papa geworden, ich arbeite viel, ich habe nicht mehr so die Zeit gehabt, um mich um meinen eigenen Körper zu kümmern. Und ich muss sagen, bei dem Foto, Hammer, also definierter Körper. Du hast Muskeln, du hast kein Fett, wenig Fett. Also du siehst, würde ich mal sagen, aus wie ein klassischer Urmensch vor 100.000 Jahren, der jeden Tag durch den Wald geflitzt ist und wahrscheinlich mehr Kalorien verbrannt hat, als er am Ende vielleicht gefunden hat. Also was ich sagen will, du hast es tatsächlich geschafft, dich wieder in Shape zu bringen und hast ein gutes Lebensgefühl. Und wir wollen heute hier in dieser Podcast-Folge versuchen, mit dieser 7-Tage-Diät, die du entwickelt hast, sowas wie den Startschuss zu geben für Menschen auch wie mich, die sagen, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, ich will wieder besser in Shape sein, ich will mich wieder besser fühlen. Warum, das mal vorneweg, fällt uns Menschen das so schwer zu sagen, ich mach's ab jetzt anders?
Weil das große Ganze und das Bild, was man von sich hat und von sich hatte, und da passt es zu dieser Do-It-Now-Methode auch relativ gut dazu, ein anderes ist. Ich habe ein Bild vor mir, wie ich gerne aussehen möchte. Ich werde durch Social Media geprägt, wie alle anderen total gut in Form sind und wie auch immer. Und man selbst sitzt dort und denkt so, nee, irgendwie noch nicht. Oder ich bin weit davon entfernt oder wie auch immer. Das heißt, ein Teil dieser 7-Tage-Diät, und wir nennen es mal bewusst so, Diät, ich würde es eher aus dem Englischen, also die Diet, die Ernährung wirklich da auch nochmal mit zu berücksichtigen, aber es sind noch ein paar andere Komponenten, zu starten und da einen klaren Zeitrahmen zu haben. Und es geht nicht um eine Crash-Diät, sondern um ein paar Dinge, die wir anfangen in Routinen zu bringen. Und wir wissen, die Routinen brauchen eine Weile, bis wir sie wirklich aufbauen können. Und genau darauf wollen wir eingehen, welche Aspekte versuchen wir zu integrieren in 7 Tagen. Auf die 7 Tage kann man sich committen. 7 Tage ist kein Monat, ist kein halbes Jahr, ist kein ganzes Jahr. Und dann hat man wirklich die Chance, einen ersten Start zu bringen. Und dieser erste Startschuss ist deshalb so wichtig, dass wir, ne, wenn dein Ziel auch selbst, Felix, du, wenn das zu weit, zu groß ist, ne, früher voll in Form gewesen, jetzt vielleicht im Moment gerade nicht so, und man sagt, da will ich wieder hin, aber das ist viel Arbeit und so weiter. Pack das ein bisschen kleiner. Mhm. 7 Tage ist etwas, wo man sich drauf verständigen kann. Und lass uns mal damit starten und auf, ich gebe schon mal vorweg, 3 wesentliche Eckpunkte zu achten und die zu integrieren. Und wir machen es so konkret wie möglich. Ich nenne auch sowohl Übungen als auch Ernährungssachen, können wir alle durchgehen und dann einfach mal umsetzen und nach 7 Tagen den Effekt sehen, damit man auch motiviert bleibt, weiterzumachen.
Super, also das ist genau der Punkt. Nicht uns falsch verstehen, wir können euch nicht in 7 Tagen von Mr. Couch Potato zu Mrs. oder Mr. Universe performen. Das wäre Zauberei, das wäre schön. Aber wir wollen eben, und das, Matthias, hast du mir glaubwürdig erklärt, wir können alle in diesen 7 Tagen die Basis legen, dem wirklich den Startschuss geben, um mit alten Routinen zu brechen, um eben ein neues Lebens- und Körpergefühl zu entwickeln. Und vor allem, und das finde ich ist ein guter Punkt, hey, 7 Tage ist ein überschaubarer Zeitraum. Eine Woche sich wirklich mal darauf konzentrieren, ein paar Dinge anders zu machen und dann nach 7 Tagen zu bewerten, okay, hat es mir vielleicht sogar ein bisschen Spaß gemacht? Wie fühle ich mich schon nach 7 Tagen? Und wie könnten die nächsten 7 oder 14 oder 21 Tage dann aussehen? Das, finde ich, ist ein guter Weg. Und deswegen, ich bin hochmotiviert. Lass uns mal direkt reinstarten, Matthias.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ja. Du hast gerade einen wichtigen Aspekt nämlich noch genannt, den würde ich gerne nochmal unterstreichen. Es geht um das Körpergefühl. Es geht nicht darum, also ich gebe euch gerne gleich mal so einen Einblick, welche erwartbaren Anpassungen denn denkbar sind, also da, wo es auch Datenlage zu gibt, in solchen Zeiträumen, in solchen kurzen Zeiträumen. Aber es geht um dieses Gefühl, das eigene Körpergefühl. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Also wenn ich nicht etwas hinterher heche und oder schon sage, ach, der Weg ist so weit, den möchte ich gar nicht gehen, sondern schnell an dieses Gefühl, an diese Motivation dann noch anzukommen, dann weiterzumachen. Darum geht's mir eigentlich. Deswegen lass uns jetzt gerne reinsteigen.
Also, du hast gerade schon angerissen, es gibt im Grunde 3 wesentliche Komponenten, die, sagen wir mal, bestimmen, wie wir uns körperlich fühlen oder wie wir tatsächlich, in welcher Verfassung wir tatsächlich sind. Welche 3 Komponenten sind das?
Gut, das wird jetzt für viele nicht enorm überraschend sein, dass wir über Ernährung und Bewegung sprechen, Punkt 1, Punkt 2. Und eine dritte Komponente, die ich in den Vordergrund rücken möchte, Schlaf. Als diese 3 Ebenen, auf die wir in den 7 Tagen sehr konkret achten, um was zu ermöglichen. Es ist relativ klar, dass Körpergefühl beeinflussbar ist durch Bewegung. Deswegen müssen wir Bewegung mit einbauen. Es ist relativ klar, dass Abnehmen führend entscheidend ist durch Ernährung, durch ehrlicherweise durch Bilanzierung, durch Energieaufnahme und Verbrauch. Das ist ein entscheidendes Element. Aber das Qualitative liegt im Bereich des Schlafes. So, das bedeutet, wenn wir Schlaf nicht mit in diese Formel mit reinpacken, wird sich zwar ein Effekt einstellen, der wird aber kontraproduktiv sein.
Super spannend. Ich glaube, Schlaf haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen, das gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an. Aber der Reihe nach. Also, du hast schon gesagt, 7 Tage, man darf keine Wunder erwarten, aber man wird nach 7 Tagen durchaus schon Dinge sehen können. Was sagen denn wirklich wissenschaftliche Daten? Wir versuchen ja hier nicht zu spekulieren oder irgendwelchen Marketing-Blabla zu verbreiten, sondern wir wollen wissenschaftliche Daten von dir haben, Matthias. Was können wir in 7 Tagen tatsächlich erreichen?
Wenn wir uns rein auf der Waage anschauen, dann würden wir davon ausgehen, und das zeigt so, also alles, was so an Untersuchungen in diesen Zeiträumen, ne, also kürzere Zeiträume, wirkliche Umstellungen angeht, zwischen 1 bis 3 Kilogramm Gewichtsreduktion. Jetzt muss man hier qualitativ unterscheiden, was geht dann letztendlich verloren. Das gucken wir uns im Detail nochmal an, aber es ist größtenteils natürlich Wasserverlust und etwas Fett. Fett ist ein schöner weiterer Aspekt. Zielsetzung sollte sein, dass wir auch natürlich Körperfett reduzieren und nicht viel Muskelmasse verlieren, besser erhalten oder sogar schon den Startschuss setzen, um neue Muskelmasse aufzubauen. Bedeutet, erwartbar ist, dass der Körperfettanteil zwischen 0,2 bis 0,5% sinkt, die Muskelmasse stabil bleibt oder sich sogar leicht erhöht. Und Körpergefühl hat ja auch etwas vielleicht auch mit einem Thema der Optik zu tun, also selbst zu begutachten, Veränderungen festzustellen, ob nun am Bauch-Taillenbereich beispielsweise oder insgesamt von der Form. Das heißt, man fühlt sich spürbar schlanker, sieht es auch in der Optik, eventuell auch ein bisschen definierter, je nachdem, wo der Startpunkt ist. Und dann ganz wichtig, und das muss ich hier nochmal unterstreichen, 7 Tage ist nicht, nochmal, nicht als Crash-Diät gedacht, sondern es so einzustellen, dass wirklich die Gesundheit und der Stoffwechsel positiv darauf reagieren. Das heißt, bei dem Thema chronische Entzündung und Verbesserung der Insulinsensitivität, also dass wir besser mit Glukose wieder umgehen können, eines der wichtigen und zentralen Punkte, wenn wir über Gewichtsmanagement sprechen, das wird sich auch schon nach 7 Tagen positiv verändern.
Mhm. Du hast auch gesagt, du hast konkrete Übungen dabei. Wir gehen wirklich diese 7 Tage mal Step für Step durch. Vorher aber noch eine prinzipielle Sache. Abnehmen, Gewicht reduzieren. Wie funktioniert das in unserem Körper? Also was muss passieren? Du hast gerade schon gesagt, es ist wichtig, Kalorienbilanzierung, also wirklich, wie viel schmeiße ich an Kalorien rein und wie viel verbraucht mein Körper eigentlich? Aber was passiert im Körper tatsächlich, wenn ich Fettzellen reduziere, Gewicht verliere, vielleicht Muskelmasse aufbaue. Was muss da in Gang gesetzt werden, damit diese Maschine wieder optimal funktioniert?
Genau, das ist die einfache Rechnung, was diese Kalorienbilanzierung angeht, ein Modell, worum es eigentlich geht, nämlich herauszufinden, ein bestimmtes Lebensmittel, wenn ich es verbrenne, deswegen spricht man hier auch vom Brennwert, wie stark es eine darum gelagerte Flüssigkeit, in dem Falle Wasser, hochtemperiert. Dann hat ein Lebensmittel eine bestimmte Kalorienmenge. Die können wir dann umrechnen, indem man sagt, okay, wie viel Energie verbrauche ich pro Tag? Ist relativ komplex und teilweise auch sehr ungenau. Auch da sollten wir gleich mal drauf schauen, nach was man sich richten kann, wenn man nicht Kalorien zählen möchte. Aber es ist zumindest ein Orientierungswert. Und darum geht es, wenn ich es schematisch darstellen würde, genau, nämlich wir haben Energiezufuhr von außen über Nahrung und einen gewissen Energieverbrauch über den Tag. Das ist genau das, was grundsätzlich passiert. Jede Zelle verbraucht Energie, jede Zelle benötigt Energie. Und es hängt natürlich damit zusammen, welche Lebensmittel ich reingebe. Und dann gucken wir auf jeden Fall erstmal auf diese Makronährstoffgruppen, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und die können zur Energie verwertet werden. Im Regelfall, wenn der Zucker- oder Kohlenhydratkonsum höher ist, auch mehr über Kohlenhydrate. Und wir wollen, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, den Stoffwechsel möglichst flexibel gestalten. Das heißt, flexibel auf alle Energieträger zurückgreifen zu können. Die Fettverbrennung quasi mit zu optimieren. So, das ist der schematische Aspekt. Und jetzt kommt das, was ich eben schon sagte, Veränderung im Stoffwechsel. Ein aktives Stresssystem wird dafür sorgen, dass anders auf Energiequellen zurückgegriffen wird. Eine verminderte Schlafquantität, also weniger Schlafen, wird dafür sorgen, dass andere Hormone ausgeschüttet werden, die den Hungerstoffwechsel verändern werden. Also dass wir tendenziell auch mehr essen werden, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Deswegen hier kommt ein wichtiger Aspekt mit dazu. Das eine ist also Energiebilanzierung, wie viel Energie kommt rein, wie viel verbrauche ich? Verbrauch geht natürlich über körperliche Aktivität und auch Denken und alles, was mit dazugehört über den Tag. Und das andere, Stoffwechselbeeinflussung, in dem Falle über den Schlaf.
Gut, mein Lieber, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie können wir in diese 7 Tage reinstarten. Auch da direkt eine Frage vorweg. Ich spreche da auch immer aus eigener Erfahrung. Man verschiebt auch gerne mal den Start von so etwas oder von einer Diät und denkt, na ja, jetzt ist irgendwie Donnerstag, ich warte mal noch das Wochenende ab, wer weiß, am Wochenende will ich vielleicht nochmal grillen oder eine Pizza essen oder irgendwie nochmal über die Stränge schlagen. Ich mach's ab Montag. Wie wichtig würdest du sagen, ist ein radikaler Start oder wirklich zu sagen, hey, Schluss mit Ausreden, wir machen das jetzt. Ab jetzt fange ich an und ab jetzt laufen mal diese ersten 7 Tage.
Ein extremer Einstieg, extremerer, ohne es jetzt als Crash zu bezeichnen, aber ein extremerer Einstieg macht durchaus Sinn. Warum? Wir haben es gerade schon gesagt, wir wollen die Motivation möglichst hochhalten. Es gibt einige Daten auch zu dem Thema, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wenn ich zu Beginn einen schnelleren Gewichtsverlust habe, wie wirkt sich das auf den langfristigen Erfolg aus? Nicht viel hilft viel und das ist jetzt, weil ich eben schon das mit der Bilanzierung angesprochen habe, dass jetzt viele denken, alles klar, dann bilanziere ich mich einfach so radikal runter, dass ich noch mehr abnehme, das, liebe Menschen, wird nicht funktionieren. Aber es so einzustellen, dass ich genau die beschriebenen Effekte in der ersten Woche habe, die Gewichtsreduktion habe, wird sich positiv auf den langfristigen Erfolg auswirken. Wir sprechen hier von so einer Art Momentum-Effekt. Auch das ist wirklich beschrieben und untersucht. Das heißt, wer in den ersten, gerade so in der ersten Woche oder in den ersten Wochen, wenn man es dann weiterdenkt, anfängt, wirklich Gewicht zu reduzieren, bleibt häufig längerfristig mit dran. Und dieser extremere Einstieg, also dieses, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Commitment, das finde ich ganz wichtig, dass man sagt, okay, klingt alles spannend, was wir hier jetzt gerade besprechen, ich mache das. Und zwar jetzt, ich fange damit an. Man muss dafür nicht morgens irgendwie anfangen, man kann auch sagen, ich fange jetzt damit an, aber sich wirklich dazu zu committen. Und wenn ich dann auch auf Energiereserven wieder zurückgreifen kann, auch das hat, ich habe es eben schon geschrieben, so diesen optischen Effekt, wenn wir erstmal und wenn es dann eben Flüssigkeit ist, die gebunden ist, Wasser, das eingelagert ist, erstmal etwas ausschwemmen können und ich dadurch schon optisch merke, oh, das fühlt sich gut an, das gefällt mir gerade, dann werde ich tendenziell auch eher dranbleiben. Und der Grund, warum wir so viel Wasser verlieren, vielleicht das auch nochmal zur Erklärung, es gibt eine Substanz, insbesondere in der Leber, aber auch in der Muskulatur. Sie nennt sich Glykogen. Das ist eine Art Energiespeicher, der irgendwo liegt zwischen Zucker und Fett. Glykogenspeicher ist also ein Energieträger, den wir rauslösen können, wenn wir auf Energiereserven zurückgreifen wollen. Und ein Gramm Glykogen speichert 3 bis 4 Milliliter Wasser. So, wenn wir die Energiereserven also eher rauslösen, was in Teilen, so auch immer beschrieben, in der Nacht auch passiert, aber auch nicht bei allen, wenn wir das rauslösen und das nicht sofort wieder aufgebaut wird, also genau ernährungsseitig den Gegenpart wieder dazu nehmen, dann verlieren wir hier erstmal Flüssigkeit, deswegen geht das häufig sehr schnell. Und dieses Durchbrechen, also eine Art psychologischen Cut zu setzen, aus den bestehenden Verhaltensmustern rauszugehen, das ist eigentlich die Besonderheit auch dabei zu sagen, wie du es auch sagtest, jetzt fange ich damit an. Und mit diesem Jetzt ansetzen habe ich wirklich die Möglichkeit, eine Veränderung einzuläuten.
Okay, also dann lass uns jetzt direkt anfangen, ja. Und lass uns mal durch diese 7 Tage durchsurfen. Ja. Wie können die aussehen? Du hast schon gesagt, 1 bis 3 Kilo Gewichtsreduktion kann man in diesen 7 Tagen durchaus schaffen. Ja. 3 Komponenten sind entscheidend, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Und ja. Jetzt fangen wir einfach mal an. Montag früh, der Wecker klingelt. Ich habe hoffentlich gut geschlafen, starte in die neue Woche rein. Wie sieht mein Start in den Tag ernährungstechnisch, bewegungstechnisch, schlaftechnisch aus?
Wir starten, wir nehmen mal so eine Durchschnittsuhrzeit, je nachdem, wie das bestmöglich für die Leute auch mit integrierbar ist. Aber ich starte jetzt mal um 7 Uhr morgens. Das wäre so mein Beispiel Tagesablauf. Ich würde mit dem Aufstehen mit einer Flüssigkeitszufuhr von 1/2 Liter Wasser beginnen. Mhm. 1/2 Liter Wasser mit einer Prise Salz mit dazu und einem Schuss Zitronensaft oder Zitronensäure, also keine Limonade selbst draus machen, sondern wirklich nur einen Schuss mit dazu, die erstmal in Ruhe zu trinken.
Warum das Salz?
Das Salz hilft einmal für den Elektrolytausgleich als sinnvolle Ergänzung, weil wir da auch gerade über die Nacht durch Schwitzen und ähnliches auch darüber einiges verloren haben, macht das Getränk, also man sollte nicht zu viel Salz reinmachen, nicht, dass es hyperton wird, aber unterstützt letztendlich den Stoffwechsel, die Flüssigkeit kann gut aufgenommen werden und ich habe über die Nacht so oder so erstmal Flüssigkeit verloren, deswegen würde ich da morgens mit beginnen.
Also 1/2 Liter Wasser, Prise Salz rein, ein Spritzer Zitronensaft, am besten wahrscheinlich eine frische Zitrone oder Limette so reingesqueezed, ist wahrscheinlich besser als irgendwie aus der Flasche, oder?
Ja, genau. So, das habe ich mit dabei, das ist mein erster Start, da kann ich in den Tag reinkommen und ankommen. Und jetzt, es geht ja nur um 7 Tage, ich weiß, es gibt an der einen oder anderen Stelle ja Kritik dazu, dass ich gerne empfehle, morgens auch nüchtern eine sportliche Aktivität zu machen. Aber ich würde die für 7 Tage jetzt mal dorthin setzen. Und warum, erkläre ich aus 2 unterschiedlichen Aspekten, weil es wichtig ist. Einmal Aktivierung des Stoffwechsels heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt mich gerade in noch einer nüchternen Phase befinde und eine körperliche Aktivität dorthin setze und die kann jetzt variieren zwischen einem leichten Ausdauertraining, das kann eine Art Spaziergang sein, 15 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, was zeitlich möglich ist, vielleicht auch eine halbe Stunde und oder in der Variante ein High-Intensity-Intervalltraining hinzusetzen. Warum macht das Sinn? Hohe Aktivität am Morgen oder eine körperliche Aktivität sorgt dafür, dass wir jetzt aus bestehenden Energiereserven erstmal etwas rausziehen müssen. Wir geben keine neue Energie rein, wir ziehen aus den Reserven. Dann leeren sich nochmal mehr die Glykogenspeicher mit dazu und es entsteht eine Art Nachbrenneffekt. Das heißt, nach meinem 15-minütigen HIIT-Workout an diesem Morgen werde ich Energiereserven rausziehen. Da sind wir immer noch nicht beim Thema Essen angekommen, sondern erstmal auf Energiereserven zurückgreifen.
Das ist im Grunde ja die Basis deines Do-It-Now-Programms, was du seit einem Dreivierteljahr machst. Also dieses wirklich nach dem Aufstehen direkt 15, 20 Minuten Sport machen, bewegen, Sit-Ups, laufen, springen, einfach den Körper richtig in Gang bringen, bevor ich, und das ist entscheidend, irgendetwas Kalorisches esse, bevor ich frühstücke, erstmal auf nüchternen Magen wirklich den Körper fordern.
Genau. Und jetzt kommt der nächste Aspekt mit dazu. Jetzt können die einen sagen, ich schaffe das morgens nicht. Dann sage ich in Klammern, nicht, noch nicht, ist eigentlich richtig. Mhm. Weil jetzt kommt der andere Teil mit dazu. Ich hatte gesagt, wir wollen den Schlaf und den Biorhythmus in dieses Programm mit reinnehmen, in diese 7 Tage. Und versprochen, am ersten Tag quält man sich oder es geht irgendwie nicht. Dann macht man halt irgendwie eine Art von Spaziergang oder moderatere Bewegung. Und ihr werdet merken, an Tag 2 und spätestens an Tag 3 werdet ihr wacher dabei sein. Und es wird ein super guter Taktgeber für den Tag sein. Der Tag beginnt jetzt, die aktive Hälfte beginnt. Ja, 7 Uhr, wir reden jetzt von meinetwegen 7.30 Uhr, 8 Uhr, je nachdem, was einem beim zeitlich möglich ist. Und ich merke das bei mir selbst auch mittlerweile, also ich kann aufstehen morgens, trinke meine Flüssigkeit, dann kann ich eigentlich loslegen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, schon mal vorweg, für den Erhalt des Biorhythmus über den Tag. So, und dann würde ich, jetzt bleiben wir beim Essensthema mit dabei, du wolltest ja so einen groben Tagesablauf einmal mit dabei haben, dann würde ich in diesen 7 Tagen die Fastenphase aufrechterhalten, 14 bis 16 Stunden zu meiner letzten Mahlzeit und würde dann jetzt mal eintakten, ungefähr meine erste Mahlzeit zwischen 12 und 13 Uhr zu mir zu nehmen.
Spannend, wichtiges Thema, weil intermittierendes Fasten, darüber haben wir hier schon 100-mal gesprochen in den Podcast-Folgen. Also, ganz wichtiger Punkt, nur dass wir es wirklich nochmal zusammenfassen. Aufstehen, 7 Uhr, 8 Uhr, wann immer ihr an den Tag startet. Bevor ihr duscht, bevor ihr frühstückt, bevor ihr irgendetwas am Handy macht, direkt erstmal einen halben Liter Wasser mit einem Spritzer Zitrone und einer Prise Salz. Dann direkt 15, 20 Minuten bewegen. Sport machen, bewegen, den Körper irgendwie in Gang bringen. Dann nicht direkt frühstücken, sondern, und das ist ein guter Hinweis, warten bis in den späten Vormittag, in den Mittag hinein, um eben dieses intermittierende Fasten, diese lange Ruhephase, wo euer Körper nur auf Reserven zurückgreifen kann und nicht auf Dinge, die ihr neu oben reinwerft. Das ist ein wichtiger Punkt. 16:8 ist ja die gängige, sagen wir mal, Länge, 16 Stunden Pause. Ja. Und in einem Zeitfenster von 8 Stunden eben meine Mahlzeiten zu mir nehmen, würde heißen, wenn ich um 12 Uhr die erste Mahlzeit des Tages zu mir nehme, kann ich dann um 20 Uhr das letzte Mal essen, bevor ich quasi dann wieder schlafen gehe.
Genau. Und jetzt bleiben wir da dran. Jetzt, es gibt viel Kritik an allen möglichen Konzepten und Ähnlichem, wo man sagt, ja, aber intermittierendes Fasten aktiviert auch mehr die Stressachse und so weiter. Mhm. Wir wollen jetzt aber Energiereserven mobilisieren. Und es geht um 7 Tage. Es geht nicht darum, das für immer und jeden Tag so zu machen, sondern es geht um 7 Tage. Also einfach dort mal drin bleiben. Und 14:10 wird ja gerne so eher auch für Frauen nochmal mit beschrieben, weil da die Energiespeicher vielleicht etwas weniger stark vorhanden sind. Mhm. Gerade so was in der Muskelmasse gespeichertes Glykogen angeht, das wäre die Empfehlung 14:10, 16:08, so in diesen Zeitfenstern. Und dann setzen wir beispielsweise um 12 Uhr, 13 Uhr mittags die erste Mahlzeit. Erste Mahlzeit, Abdeckung ungefähr von 50% der täglichen Kalorienmenge, die ich zu mir nehme.
Wichtiger Punkt. Also da ordentlich reinhauen.
Verhältnismäßig ordentlich reinhauen. Und jetzt fangen wir endlich an, auch über Ernährung zu sprechen. Das kann man detaillierter machen über die Tage hinweg. Ja, das heißt, ich kann natürlich auf der einen Seite versuchen, ganz präzise zu tracken und im Vorfeld vielleicht zu wissen, wie ist mein Grundumsatz und so weiter. Das wird aber schwierig. Man kann das berechnen. Das kann ich aber jetzt hier nicht für alle, die tausende Menschen, die uns hier zuhören, kann ich jetzt nicht für jeden Einzelnen das durchkalkulieren. Von daher darf man hier auch ein bisschen auf Gefühl gehen. Wir gehen mit dem intermittierenden Fasten und 3 Mahlzeiten am Tag. Nicht 2, sondern 3 Mahlzeiten am Tag. Um 12 Uhr mittags die erste Mahlzeit. Bei einem Gewicht zwischen 70 bis 80 Kilogramm sind das ungefähr, wenn ich sage, die 50% der Kalorienmenge, die empfohlen ist, sind das ungefähr 600 bis 700 Kilokalorien. Wir reduzieren die Kilokalorien pro Tag. Das bedeutet, wir reduzieren auf ungefähr 20 bis maximal 30%, es geht um 7 Tage, des Kalorienverbrauchs, den ich eigentlich habe. So, okay. Pi mal Daumen, erste Mahlzeit. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt in der Verteilung. Und von daher, wer sagt, ich habe keinen Bock, auch nicht für 7 Tage irgendwie Kalorien zu zählen, dann macht man das eher nach Gefühl, aber wählt artgerechte Lebensmittel aus und Quellen aus.
Heißt ganz konkret, was sollte ich unbedingt weglassen und was würdest du empfehlen als erste Mahlzeit um 12 dann zu frühstücken?
Genau, ich würde, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Kalorienreduktion, das ist ganz simpel. Kalorienreduktion führt auf Dauer zu Gewichtsreduktion. Kalorienreduktion mit ausreichend Protein führt zu Gewichtsreduktion und Muskelerhalt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich muss mich nicht im Detail verlieren, welche Lebensmittel funktionieren. Wenn wir bei einem Darmreset darüber sprechen, dass wir bestimmte Lebensmittelgruppen so komplett rausnehmen, dann hat das vor allen Dingen etwas mit dem Darm zu tun und ja, einer artgerechten Ernährung, weil es ehrlicherweise in unserer Evolution so nicht so häufig vorgekommen ist. Jetzt legen wir den Fokus auf jeden Fall ausreichend Eiweiß zu mir zu führen. Und da sollte die Eiweißmenge mindestens in jeder Mahlzeit mindestens 30, eher 40 Gramm Eiweiß enthalten. So, und da kann ich beispielsweise Hähnchenbrust verwenden. Wenn ich auf der Arbeit bin und kann mir die nicht braten, habe ich es eben beispielsweise mit vorbereitet und kann es mir nochmal mit erwärmen. Ich kann eine Kohlenhydratquelle mit dazu nehmen. Da kann ich einen auch mal auf ein Pseudogetreide wie Quinoa beispielsweise zurückgreifen. Oder ich nehme ein paar Kartoffeln und lasse sie abkühlen. Ungefähr so 100 Gramm davon. Und ich nehme mir reichlich Gemüse mit dazu. Mindestens 200 Gramm mit dazu. Brokkoli, Spinat oder ähnliches. Und einen guten Esslöffel Olivenöl mit dazu. Pi mal Daumen 600 bis 700 Kilokalorien. Erste Mahlzeit, 50% der Kalorienmenge bezogen auf die Unterbilanzierung, in der wir uns befinden wollen.
Super, habe ich direkt eine Frage. Also Gemüse kann auch Tiefkühlgemüse sein, du hast gerade Brokkoli genannt.
Ja, und überhaupt gar kein Problem.
Okay.
Tiefkühlgemüse ist eigentlich super gut, weil es quasi frisch geerntet, teilweise vorblanchiert ist, kommt so ein bisschen drauf an, aber auf jeden Fall schockgefrostet ist und damit einen hohen Erhalt auch an Mikronährstoffen noch mit drin hat. Also das geht ziemlich gut. Man muss ein bisschen drauf achten, dass nicht irgendwelche Konservierungsstoffe dazugesetzt sind, aber nicht vollen Fokus jetzt in diesen 7 Tagen da drauf, sondern es geht mir darum, Eiweißmenge hoch, Kalorien reduzieren, Eiweiß an erster prioritärer Makronährstoffgruppe, weil das ist entscheidend, dass am Ende auf der Waage nicht nur Gewicht runtergegangen ist, sondern Fett reduziert wird.
Wichtiger Punkt. Und möglichst Muskelmasse, hast du gut erklärt, erhalten wird und nicht zu sehr abgebaut wird. Also lass uns nur noch mal ganz schnell 2, 3 Lebensmittel nennen. Wie ist es mit Eiern? Tomaten, Lachs, Scampis, ich weiß, viele Leute machen ins Rührei irgendwie so Shrimps oder sowas rein, esse ich auch sehr gerne. Das kann alles auf dem Plan stehen?
Alles wunderbar. Klare Empfehlung, artgerechte Lebensmittel, tierische Quellen dürfen gerne verwendet werden. Da, wo Eiweiß drin enthalten ist, sowieso nochmal, es dürfen, können Pilze mitverwendet werden, es kann an Gemüsesorten mitverwendet werden, was immer man möchte. Ja, es geht jetzt nicht darum, also ich würde natürlich immer empfehlen, mich einer artgerechten Ernährung zu orientieren, aber der Fokus liegt jetzt eher darauf, dass ich die Eiweißmenge hochhalten kann.
Okay, so, erste Mahlzeit haben wir geschafft.
Ja.
Wie geht's weiter?
Ich würde empfehlen, das auf 3 Mahlzeiten aufzuteilen. So, das heißt, ich würde mit der nächsten Mahlzeit beispielsweise auch weitergehen. Das hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen, weil ich würde gerne noch eine Trainings- und Bewegungskomponente in diesen Tagen mit einbauen. Das heißt, die zweite Mahlzeit würde ich rund um vielleicht auch 16 Uhr nachmittags setzen. Das sollen dann nur noch ungefähr 30% der Tageskalorien sein. Bedeutet, wir können die gleichen Lebensmittelgruppen, die wir gerade schon angesprochen haben, super gut mit verwenden. Auch hier sollte Proteinmenge wieder hoch sein. Wir können eine Fischkomponente beispielsweise dazu nehmen, ob nun Lachs mit 150 Gramm beispielsweise in der Verwendung, ausreichend Gemüse. Auf jeden Fall auch hier die Proteinquelle oben halten zur groben Orientierung. In dieser einen Woche sollten mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein, bezogen auf das Ausgangsgewicht. Mindestens. Eher noch ein bisschen höher. Das schaffen eure Nieren, das ist überhaupt kein Problem. Und es geht um den Zeitraum von 7 Tagen. Eiweiß hoch, und dann kann es jeder für sich ausrechnen. Beim Gewicht von 80 Kilogramm sind es mindestens 160 Gramm Eiweiß pro Tag, die ich zu mir nehmen muss. Und wenn man dann ein Ei nimmt, müsste man dann schon mit, ich glaube, 16% Eiweißgehalt, muss ich dann schon ein bisschen Eier auch konsumieren, muss aber ein bisschen auch mit berücksichtigen, was die Gesamtenergiemenge mit angeht. Aber wer es nicht ausrechnen möchte, nach Gefühl, Auswahl der Lebensmittel ist relativ klar und ich kann hier eine gute Mahlzeit einbauen. Wem das zu kompliziert ist an einem Tag, kann man auch das Gleiche, kann man auch hier nochmal eine Komponente von dem, was man schon mittags gegessen hat, in dieser nachmittags kleinere Mahlzeit auch nochmal mit einbauen.
So, dann gucken wir Richtung Abend, aber vorher nochmal auch der Hinweis, oder das muss man sich auch vor Augen führen. Ich beispielsweise trinke gerne Kaffee mit Milch oder mit Hafermilch oder Kokosmilch drin. Das ist eine schöne Falle, wenn man über den Tag verteilt so 6, 7 Tässchen trinkt. Jedes Mal gibt man quasi so ein bisschen Kalorien rein. Jedes Mal reagiert der Körper drauf. Insulin wird ausgeschüttet. Das sollte man in diesen 7 Tagen mal auf jeden Fall auch lassen, oder? Was kannst du da empfehlen?
Ja, es gibt, sollen nicht viele Verbote sein, aber ich würde alles an zusätzlichen Zwischenmahlzeiten. Von daher werden einige jetzt sagen, was, ich soll um 12 Uhr essen und dann schon wieder um 16 Uhr. Der Zeitraum des Essensfensters ist klein. Gute Mahlzeiten in der Zeit, keine Zwischenmahlzeiten. Kaffee mit Milch, raus. Kaffee schwarz, meinetwegen. Tees, ungesüßt, ja, okay, mal ein Kräutertee, aber auch nicht dauerhaft, um nur irgendetwas zuzuführen. Man hat dann hier in diesen 7 Tagen relativ viel Mahlzeiten in diesen 8 Stunden auch dann zusammengefasst und man muss gucken, und das ist das Entscheidende, dass, und das ist ganz wichtig, dass es dann nicht zur Crash-Diät wird, weil das ist der Fehler, den dann viele machen. Sie meinen, weniger Kalorien zu mir nehmen ist sinnvoll, also esse ich nur noch einen Salat und dann eine Suppe. Und das funktioniert nicht. Und das wird sich sehr kontraproduktiv auf den Stoffwechsel auswirken. Mhm. Und warum? Weil halt viel zu wenig Eiweiß mit dabei ist. Und es wird sich kontraproduktiv auf das Thema Gewichtsreduktion auswirken. Das heißt, Gewicht werde ich zwar reduzieren, ich werde Flüssigkeit ausscheiden, aber ich werde tendenziell Muskulatur mehr und mehr dabei verlieren. So, und ich habe durch mein morgendliches, nüchternes, erstes kleines Workout eine Auswirkung auf meinen Energiestoffwechsel, die Mobilisation. Dann habe ich gute Mahlzeiten mit viel Protein mit dabei. Und jetzt kommt das, was in diesen Tagesablauf eben auch mit reingehört, noch eine Trainingseinheit. Wir brauchen noch eine sportliche Aktivität. Es geht um 7 Tage. Es geht nicht darum, dass ich das für immer so aufrechterhalten muss. Und wenn ich morgens mich für einen kurzen Spaziergang entschieden habe oder ein kurzes Hit-Workout von 15 Minuten, dann ist das ja nicht über die Maße intensiv. Ich würde mal als groben Trainingsplan empfehlen, jetzt nachmittags, da funktioniert das besonders gut, vielleicht kann man das auch noch vor der Mahlzeit mit einbauen, ein 30-minütiges Krafttraining einzubauen. Wer Zugang zu Hanteln oder im Fitnessstudio hat oder da auch erprobt ist, kann man super gut verwenden. Für die, die das nicht haben und nicht zur Verfügung haben, Bodyweight mit dem eigenen Körpergewicht. Und die Übungen sind Kniebeuge, Liegestütz, Ausfallschritte, Rumpfrotation und eine Plank, also so eine Unterarmstütze. Und die Wiederholungszahlen sind relativ klar. 15 Wiederholungen, 3-mal. Das ist in einem kraftausdauernden Bereich. Macht man zwischen diesen Sätzen, macht man eine Minute Pause und geht die durch. Letztendlich so im Trainingsbereich, muss nicht länger als eine halbe Stunde sein. Einfach die Übung durchmachen. Das mache ich in diesen 7 Tagen an 3 Tagen. Montags, mittwochs, freitags. Oder wenn ihr an einem anderen Tag startet, an dem 1., am 3. und am 5. Tag.
Super. So. Und dann nach dem Sport, Matthias, gleich auch nochmal die Frage, Thema Trinken, Flüssigkeit zuführen. Auch da bleiben wir in diesen 7 Tagen am besten bei Wasser, weil ich sag mal, Schorle, Säfte, Cola und Co. sind natürlich hochkalorisch, süß, viel Zucker.
Das sind die Dinge, die rausgehen. Ich würde auch nicht auf Zuckerersatzpräparate oder ähnliches versuchen mit einzusteigen. Was man nach dem Training machen kann, je nachdem, wo man diese zweite Mahlzeit hinsetzen kann. Also ich sag mal, der Optimalfall wäre, ihr habt euer Mittagessen, dann ist etwas Pause dazwischen. Dann macht man eine halbe Stunde ein Krafttraining, kann es auch irgendwo anders nochmal hinsetzen. Dann macht man hat man ein bisschen Pause für die zweite Mahlzeit, dann wieder Pause und dann kommt man zum Abendessen letztendlich. Und das Abendessen macht ja dann nur noch nach Adam Riese 20% meiner Kalorienmenge, die ich pro Tag habe, mit aus. Und da würde ich eher empfehlen, beispielsweise mit einem Eiweißshake zu arbeiten. So, dann kann man gucken, auf welche Varianten man dort ausweichen möchte. Auch hier kann man unter Umständen, wenn man es gut verträgt, auf eine Molke-Eiweiß mit ausweichen. Man kann auch eine pflanzliche Erbsen-Proteinisolat verwenden. Wichtig, dass da nicht noch irgendwelche Zusätze mit drin sind. Die letzte Mahlzeit ist letztendlich ein Eiweißshake mit mindestens 30 bis 40 oder auffüllend der Eiweißmenge, die ich noch benötige, pro Tag, entweder in Wasser gelöst oder auch hier mit einem Milch. Ersatzvariante, beispielsweise Mandelmilch zum Beispiel, kann man hier ganz gut verwenden, das durchzuschicken und das als letzte Mahlzeit zu verwenden. Dann habe ich Eiweiß wieder hoch und wie du gesagt hast, vom Zeitfenster bin ich um 20 Uhr abends an dem Punkt, dass ich dann aber auch gegessen haben soll. Und dann habe ich Ernährung und Bewegung integriert. Und wenn ich das umgesetzt bekomme, jeden Tag mein Hit, 3-mal die Woche noch ein Krafttraining und an den Tagen, wo ich kein Krafttraining mache, noch anstatt eines Krafttrainings eine halbe Stunde, Zeit bleibt quasi gleich, ein ausdauerndes Training zu machen. So, und das kann für den moderaten Einstieg, können das Spaziergänge sein. Das kann aber auch eine Runde entspannt in Zone 2 laufen sein, ja, so dass ich noch gut durch die Nase atmen kann. Das kann Rudern sein, das kann Radfahren sein, was es dann auch immer ist. Das würde ich als weitere Bewegung an den anderen Tagen quasi mit einbauen. So, dann habe ich die Bewegungsaktivität, ich habe die Ernährung klar mit aufgeteilt, ich habe das intermittierende Fasten, 3 Mahlzeiten, die Kalorienaufteilung ist klar, die Makronährstoffe sind relativ klar, die Eiweißmenge ist relativ klar. Und jetzt kommen wir zu dem Thema des Schlafes. Und das ist, glaube ich, die spannendste Komponente dabei. Es gibt zahlreiche Untersuchungen zu dem Thema, welche Auswirkung Schlaf, und wir reden ja häufig, haben ja häufiger schon über Schlaf gesprochen, die Schlaf auf das Thema Gewichtsreduktion oder Körperzusammensetzung nehmen kann. So, es gibt eine Sleep and Fat Loss Study zu diesem Thema, die durchgeführt worden ist, die relativ eindrucksvoll Folgendes gezeigt hat. 2 Gruppen, die eingeteilt worden sind, beide mit der identischen Ernährung, beide im Kaloriendefizit, ungefähr diese 20-25%, beide das gleiche Bewegungsverhalten. So, der einzige Unterschied war, die eine Gruppe schlief 8,5 Stunden, die andere nur 5,5 Stunden. So, das Ergebnis bezieht sich jetzt nicht auf 7 Tage, sondern bezieht sich auf 14 Tage, aber wir können das durchaus mit übertragen und wollen das ja auch mit aufrechterhalten. Beide Gruppen verlieren die gleiche Gewichtsmenge. Beide Gruppen verlieren nach 14 Tagen ungefähr 3 Kilogramm. Jetzt wird's spannend. Die Schlafgruppe, die Gruppe, die 8,5 Stunden geschlafen hat, da sind 50% des Gewichtes Fett, das reduziert worden ist. Und die Kurzschlafgruppe, 5,5 Stunden, haben nur 20% Fett. Dafür aber mehr Muskelmasse abgebaut.
Aha. Und nur, das so. Liegt nur rein am Schlafen.
An der Schlafqualität. An der Schlaf, und ja, und jetzt kommt der Punkt eben nicht an der Qualität, sondern der Quantität. Es geht darum, 8,5 Stunden zu schlafen. Mhm. Und für viele sind 8,5 Stunden eher etwas, wo man sagt, naja, so schaffe ich nie, vielleicht 7, vielleicht 7,5 Stunden. Deswegen der Fokus da drauf. Letzte Mahlzeit, zwar eiweißreich, aber nicht zu kalorisch. Das heißt, es liegt einem auch nicht so lange dann am Ende noch im besten Falle im Magen. Gehe ich in mein Bettchen, mache das Licht aus, schlafe bewusst 8,5 Stunden. Nicht für immer, macht es nur mal als Versuch für 7 Tage am Stück. Achtet nicht zu sehr für die, die das gerne tracken. Es geht nicht an der Stelle jetzt um REM-Schlaf, also Rapid Eye Movement, was eher so die kognitive und kreative Verarbeitung eigentlich in der Nacht angeht und Tiefschlaf, körperliche Regeneration, sondern wirklich nur bezogen auf die Quantität. Und dann haben wir einen positiven Effekt und wir können es andersrum drehen. Wir verändern durch Schlafmangel unser Appetit und insgesamt unseren Appetithaushalt und auch den Hormonhaushalt, der damit einhergeht. Bei Schlafmangel haben wir Veränderungen im Leptinhaushalt und im Ghrelinhaushalt. Also Leptin sagt uns Sättigung im zentralen Nervensystem. Ghrelin sagt Hunger aus der Peripherie, aus dem Magen wird es ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist. Deshalb essen wir tendenziell auch mehr. Ich habe schon mal gesagt, wenn wir weniger schlafen, sind wir auch länger wach. Dann essen wir auch gerne mehr. Mhm. Aber hormonell bedingt haben wir hier wirklich auch wirklich die Auswirkungen dabei. Von daher viel Schlaf, ganz entscheidend. Und bewusst würde ich mich an diesen 8,5 Stunden orientieren, länger zu schlafen. Früher ins Bett zu gehen, vielleicht etwas länger zu schlafen, wenn ich es morgens zeitlich nicht schaffe, dann wirklich früher ins Bett zu gehen. Nicht für immer, für 7 Tage. Und dann habe ich die 3. Komponente mit dabei. Ernährungsseite ist, glaube ich, klar. Bewegung ist relativ klar. Und die 4. Komponente Schlaf, damit sehr gut, glaube ich, integriert.
Also Matthias, das ist wirklich ein Fahrplan, der sehr klar ist, sehr deutlich ist. Und ich glaube, da gibt es wenig Ausreden, um das nicht zumindest mal 7 Tage zu probieren und dann zu bilanzieren, zu schauen, okay, wie fühlt sich's an? Wie waren diese 7 Tage? War es eine große Qual? Oder habe ich Lust und kann vielleicht nochmal 7 Tage direkt dranhängen? Lass uns nochmal so 2, 3 Abnehmmythen aus der Welt räumen oder noch so ein paar Dinge auch nochmal richtig rücken. Generell, wir haben schon häufig über das Thema Sport natürlich auch gesprochen. Und es hält sich, glaube ich, bei vielen Leuten im Kopf immer noch so der Mythos, wer abnehmen will, muss Sport machen und zwar exzessiv. Ja, man muss Kalorien verbrennen. Warum ist das so ein Mythos? Warum ist das falsch?
Rein rechnerisch in der Bilanzierung ist das absolut richtig. Wir sehen nur in der Datenlage, dass es nicht funktioniert. Gewichtsreduktion funktioniert ausschließlich über Ernährung und eine Unterbilanzierung. Es kann gar nicht anders sein. Warum wir hier Bewegung mit einbauen, geht es mir auch nicht darum, dass man noch ein paar mehr Kalorien mitverbrennt, sondern weil es wichtig für den Stoffwechsel ist. Mhm. Weil es über diese Schematik der Energieverbrennung hinausgeht und den individuellen Organismus mit integriert. Ja, das heißt, mein HIIT-Training am Morgen sorgt dafür, dass ich schnell sehr viel Zucker verbrennen muss, den ich bereitstellen muss. Und dann wird es danach einen Nachbrenneffekt geben, den sogenannten EPOC. Und diesen Effekt nutze ich für meinen Stoffwechsel, dass mehr Energie zur Verfügung gestellt werden kann, aus Reserven heraus. Dann kommt bei diesem Gedankengang, das ist ähnlich in den Extremen gesprochen, so ich esse quasi gar nichts mehr und mache dafür ganz viel Sport. So funktioniert unser Körper nicht. Er wird sich nicht darauf einstellen. Und warum Bewegung oder Sport nicht unmittelbar zum Abnehmen führt, hängt damit zusammen, dass uns Tracker beispielsweise oder auch das eigene Empfinden meinen, hey, ich habe heute Sport gemacht und hier auf der Uhr, auf dem Tracker steht, ich habe 500, 600, 700 Kilokalorien verbraucht, ja, die kann ich ja mehr essen. Und das Problem ist, dass wir ein Missverhältnis haben, anscheinend, zwischen der Einschätzung, wie viel Energie etwas kostet, die es verbraucht hat, und wie viel Energie in der Nahrung drinsteckt. Und diesen Fehler machen dann ganz viele. Hey, ich habe Sport gemacht, also kann ich mir heute auch was gönnen. Und das passiert ganz häufig, wenn der Reiz, den ich im Training habe, nicht ausreichend und nicht gut genug ist. Ja, immer wieder die gleiche Laufstrecke zu nehmen, verbraucht gar nicht so viel Energie, aber die Tüte Chips bleibt in der Energiedichte schon vorhanden. Und dann habe ich das Gefühl, ach, das kann ich mir an der Stelle schon gönnen. Und deswegen ist es eigentlich die Ernährung. Die Bewegung gehört für mich, für die Stoffwechselregulation mit dazu und hat natürlich viele andere weitere positive Vorteile. Und dass der Energiehaushalt insgesamt sich besser reguliert, aber nicht primär für das Thema des Abnehmens.
Mhm. Lass uns nochmal auf die Lebensmittel schauen. Also du hast schon einige Sachen genannt, die wir verstärkt essen sollten in diesen 7 Tagen oder generell. Artgerechte Lebensmittel, viel Gemüse, Meeresfrüchte, proteinreiche Lebensmittel wie Hühnchenbrust beispielsweise. Lass uns nochmal auf so ein paar No-Gos gehen. Also Zucker, warum Zucker weglassen, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Warum ist Zucker dieser Killer, der uns alle so krank macht und am Ende im Übermaß natürlich auch dick macht?
Naja, zweierlei. Auf der einen Seite ist es am Ende Energie, die schnell verfügbar ist und auch wieder unseren Stoffwechsel mit beeinflussen wird, so dass wahrscheinlich die nächste Mahlzeit schneller kommen sollte. Auf Bilanzierungsebene könnte man jetzt auch sagen, das hat nicht unbedingt Einfluss. Ich könnte mich auch rein von purem Zucker ernähren, aber wir kennen das alle, die Lust zur nächsten Mahlzeit kommt dann näher und wir würden tendenziell eher mehr essen. Von daher macht das keinen Sinn. Und auf Stoffwechselebene, für mich geht es in diesen 7 Tagen um das Thema Wohlgefühl, also dass man sich selbst in seinem Körper mit sich selbst wohler fühlt und dafür quasi den Startschuss zu setzen und auf gesundheitswissenschaftlich betrachtet auf Stoffwechselebene immer wieder eine Verbesserung der Insulinsensitivität. Und mehr Zucker sorgt auch dafür, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird, sorgt auch dafür, das heißt, da ist auf der einen Seite ist dann nur, in Anführungsstrichen, nur Energie, aber es beeinflusst unseren Insulinhaushalt. Das heißt, es wird mehr Insulin ausgeschüttet. Und wenn mehr Insulin ausgeschüttet wird, wird nicht nur Zucker in Zellen, sondern auch Fett in Fettzellen gebracht. Und die Leber wird beauftragt, aufgrund des Insulinsignals mehr Fettsäuren zu produzieren. Das heißt, ich gehe nicht in den Abbau, sondern in den Aufbau. Und nicht in den Aufbau im Sinne von Muskelaufbau, sondern in den Aufbau von Einspeicherung von mehr Energie. Deswegen würde ich nicht empfehlen, das mit einzubauen. Und es macht es uns leichter, wenn wir keine Kalorien zählen wollen, wenn man die Auswahl der artgerechten Lebensmittel nimmt, dann kann man es eher nach Gefühl steuern. Dann ist ein Überessen auch etwas schwieriger. Klar, wenn ich ausschließlich nur Nüsse, die sowieso eigentlich nur mengenmäßig sinnvoll sind, aber nur Nüsse und Avocado in großen Mengen esse, dann wird es tendenziell von der Energiedichte auch wieder zu viel. Aber bezogen auf den Zucker würde ich es deshalb weglassen, weil es uns ein Missempfinden im Geschmack und in der nächsten Mahlzeit geben wird und den Hormonhaushalt, insbesondere Insulin, eben so massiv mit beeinflusst, dass es kontraproduktiv werden könnte.
Weißmehl, Alkohol, ich sag mal, schlechte Fette, oder wir haben neulich über Olivenöl gesprochen, das ist ein gutes Fett, aber es gibt eben auch Fette, die nicht so optimal für unseren Körper sind. Das sind Sachen, die sollten wir auch reduzieren, so gut es geht.
Naja, Weißmehl eher auch aus dem Grund, dass es ebenfalls einen Einfluss auf den Blutzuckeranstieg und Insulinausschüttung nehmen kann. Und das Thema Gluten, also das Klebeeiweiß, was wir gerade eben in Weizen massiv finden, wo ich nicht glutensensitiv oder eine Glutenintoleranz oder sonst irgendetwas für haben muss. Es reagiert bei jedem im Stoffwechsel und insbesondere mit der Darmbarriere, würde ich grundsätzlich nicht mit dabei behalten oder zumindest reduzieren. Und deswegen hatte ich eben gesagt, wenn man über Kohlenhydratquellen spricht, würde ich an der Stelle dann eher auf Pseudogetreide eher umschwenken, die ich eher bevorzugen würde, aber natürlich im besten Falle über mehr und mehr Gemüse versuchen würde mit abzudecken. Mhm. So, dann hattest du noch nach Fetten gefragt, glaube ich.
Ja.
Es gibt keine schlechten Fette, wenngleich wir eben die Vorteile von einfach ungesättigten Fettsäuren als aber auch Energieträger sehen, wie wir es in Olivenöl mit dabei haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, 1 Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien Energie und damit eine hohe Energiedichte. Und man kann das schon mal schnell überbilanzieren. Also deswegen habe ich auch eben gesagt, so 1 Esslöffel Olivenöl dazu nehmen und nicht irgendwie mal so im italienischen Stil einfach mal so nur noch mal kurz drüber geben, weil das dann schon unter Umständen sehr viel Energie ist, wenn ich die komplett aufnehmen würde.
Und letzter Punkt noch, Alkohol.
Ja, absolutes Tabu. Jetzt muss ich hier leider Alkohol schon wieder als negative Komponente mit benennen. Den würde ich für die 7 Tage auf jeden Fall außen vor lassen. Ist relativ simpel erklärt. Versteckte Energie, die in der Bilanzierung gesehen, könnte man natürlich sagen, klar, könnte ich mich auch nur von Alkohol ernähren. Ist natürlich wäre eine Vollkatastrophe für den Stoffwechsel an sich. Aber Alkohol verhindert Fettverbrennung. Und hat neben der Energiedichte, die es selbst enthält, natürlich auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Die Leber muss entgiften, wird sich weniger mit Energieproduktion und Ähnlichem mit auseinandersetzen können. Dementsprechend hat der Stoffwechsel eher andere Herausforderungen. Und es wird sich im weiteren Verlauf dann nicht positiv auf das Thema auch Gewichtsreduktion und Fettabbau mit auswirken. Von daher Alkohol in den 7 Tagen auf jeden Fall tabu. Und wenn das schon mal gut funktioniert, lohnt es sich, das weiter fortzuführen.
So, Matthias, und abschließend noch von dir 2, 3 Tipps. Würdest du in diesen 7 Tagen etwas beim Thema Supplements machen? Was kann ich tun, um meinen Körper zu unterstützen, um eben den Stoffwechsel da wieder flexibel zu bekommen, um ihn anzustoßen? Was würdest du einnehmen?
Also, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Auch das ist etwas, was man im Fastenfenster durchaus in Erwägung ziehen kann. Das heißt, ich hatte morgens dieses HIIT-Training mit angesprochen oder die erste Bewegung. Da kann ich ein paar Aminosäuren beispielsweise sehr gut mit ergänzen. Die würde ich auf jeden Fall mit dazu nehmen. Spätestens nach dem Krafttraining, ne? Bevor ich zur nächsten Mahlzeit gehe, kann ich noch 5-10 Gramm Aminosäuren super gut mit ergänzen. Das gehört auf jeden Fall als Komponente für mich persönlich mit dazu. Und ich kann hier an der einen oder anderen Stelle natürlich auch noch andere Mikronährstoffe mit ergänzen. Wenn ich sowieso welche einnehme, kann ich die definitiv mit aufrechterhalten. Magnesium gehört mit dazu. Man kann ergänzend über Omega-3-Fettsäuren nochmal mit nachdenken, auch wenn sie natürlich Energie beinhalten. Aber die Frage ist, kriege ich das grundsätzlich gut über meine Ernährung sonst mit abgedeckt? Das gehört für mich auf jeden Fall mit dazu. Und man kann auch nachdenken über Energiebooster. Wenn ich es nicht gewohnt bin, Zucker sehr gut zu reduzieren, da verweise ich immer ganz gerne auf den Zuckerribose, den es beispielsweise auch in Energy gibt. Also als Art Energiekick mit zu verwenden, kann man super gut auch vor dem Training mit einsetzen. Das würde ich mit dazu nehmen. Neben Aminosäuren grundsätzlich funktioniert auch Kollagen als Ergänzung. Alles hat natürlich einen gewissen Effekt auch auf die Bilanzierung, aber in den Dimensionen überschaubar und sicherlich sinnvolle und gute Ergänzung. Und wer eher ein Thema schon auch wissend vorher mit Insulinresistenz hat, da könnte man über das Thema Blutzuckerkomplex beispielsweise nachdenken. Wer ein Thema mit Detox, also Leberentgiftungsaktivität oder Entgiftungsleistung hat, könnte über Leberkomplex mit nachdenken. Vielleicht werden die auch schon verwendet. Wenn sie verwendet werden, kann man sie sehr gut hier parallel auch mit einsetzen.
So, mein Lieber, ganz kurz abschließend haben wir eigentlich alles, oder? Die 7-Tage-Diät. Kein radikaler Verzicht, sondern ein gezielter, ja, ich nenne es einfach mal Kurz-Reset für unseren Stoffwechsel, für Darm- und Körpergefühl. Denn auch das ist ein Effekt, der wissenschaftlich belegt ist. Mit einem besseren Körpergefühl kommt auch häufig der Spaß zurück, die Freude an Bewegung, Sport und an bewusster Ernährung. Und vielleicht ist das für euch der nötige Impuls, um dauerhaft etwas positiv zu verändern. Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns und stellt uns eure Fragen zur 7-Tage-Diät. Heute in einer Woche gibt's hier die Health Nerds Sprechstunde und da beantwortet Matthias natürlich eure ganz persönlichen individuellen Fragen. Ihr erreicht uns per E-Mail an podcast@artgerecht.com oder über Social Media, Instagram, Facebook, über die Kanäle von Artgerecht einfach per Direct Message eure Nachrichten schicken. Wir freuen uns drauf. Ihr könnt übrigens auch bei Spotify direkt unter der Folge kommentieren oder eure Frage reinstellen. Auch diese Fragen werden wir natürlich beantworten. Matthias, es war mega spannend. Ich bin sicher, wir haben vielen Leuten hier einen Impuls gegeben, die Dinge jetzt einfach mal zu machen. Do it now, die 7-Tage-Diät. Wir greifen an. Der Sommer ist bald da und jetzt müssen die Kilos runter. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.